Hesekiel 14. Darf ich vielleicht vorher noch mal sagen, der Hesekiel spricht ja hauptsächlich in der Zeit, als Israel in der Gefangenschaft in Babel war. Er ist etwas schwer verständlich. Das liegt an seinen Bildern. Aber wenn man sich dann hineinvertieft, ist ungeheuer packend, wie er die Größe Gottes schaut. Das ist so ein Wagen, der, wo die Räder sich drehen und da fliegt was durch die Luft. Man kann ja Gott gar nicht sehen, aber das, was die Bibel andeutet, ist Bewegung, ist Kraft, ist Energie. Und dann ist ja eindrücklich, wie er schildert, dass die Gegenwart Gottes aus dem Tempel auswandert. Und Gott geht weg, das wird beschrieben, über dem Ölberg zieht er hinaus. Und dann kommt ja Hesekiel 43, auch der Hinweis auf das goldene Tor, das zugemauert ist. Das er erst im Jahr 800 oder wann nach Christus zugemauert wurde von den Moslems, weil da der Herr hindurchgegangen ist, von dem man sagt, das ist das Tor, durch das Jesus durchgeritten ist beim Einzug in Jerusalem. Und das bis heute verschlossen ist. Mir immer ein Symbol auch, wie ungeheuer genau das prophetische Wort war. Das ist ein Ereignis, das sich wirklich lang vorher angekündigt hat, nachher so buchstäblich erfüllt hat. Und heute diese ganze Not des Tempelberges ohne Gegenwart des lebendigen Gottes. Und wenn der Herr wieder zurückkommen wird, das wird ja dann beschrieben, wo dann die Fischer am Toten Meer stehen, bei Engedi, und ihre Netze aufspannen. Wo wird sie am Toten Meer wieder Fische sind, wo es ja gar kein Leben gibt, wenn dies Quellwasser ausgeht vom Tempelberg. Also sind tolle Bilder drin. Wir wollen jetzt heute Abend dieses lesen, Hesekiel 14. Gottes Antwort an Götzendiener. Jetzt erschrecken Sie nicht über dieses Wort Götzendiener, da brauchen Sie sich nicht irgendetwas ganz Primitives vorstellen, sondern es geht um uns heute Abend. Um uns, wir sind die Götzendiener. Es kamen einige von den Ältesten Israels. Was sind das? Das sind also stinkfromme Leute. Leute, die an hervor einige Oberkirchenräte, nicht? Einige Verantwortliche im Volke Gottes, hohe Kirchenfunktionäre, Älteste. Die kamen zum Propheten und setzten sich vor mir nieder. Es war ja immer die Not beim Hesekiel, dass die nie hören wollten. Die Propheten waren ja Außenseiter. Sie kennen es beim Jeremia, wenn der Jeremia kam und gesagt hat, ich muss euch das Gericht Gottes ankündigen, hat man so schnell auf die Seite geschafft. Man wollte dieses Wort nicht hören. Und jetzt kommen sie plötzlich zum Hesekiel und interessieren sich zum ersten Mal für seine Botschaft. Da geschah des Herrn Wort zu mir. Und dieses Wort, da geschah, ist nicht eine schlechte Übersetzung, sondern dies bedeutet, dass der Prophet sagt, das Wort Gottes ist eine Sache. Das ist ein Ereignis. Das ist nicht, wir meinen ja immer, das Wort sei so etwas Geplappertes. Sondern das ist ein Ereignis, das mich überwältigt, das mich in Bann zieht, das sich erfüllt. Und darum ist so klar, dass dieses, was Gott gibt, das ist eine Sache, unter die man sich beugt. Das beschreibt er ja selber, dass man diesem Wort gar nicht entrinnen kann. Da geschah des Herrn Wort zu mir, du Menschenkind, diese Leute hängen mit ihren Herzen an ihren Götzen und haben mit Freuden vor Augen, was sie schuldig werden lässt. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Jedem vom Hause Israel, der mit seinem Herzen an seinem Götzen hängt und mit Freuden vor Augen hat, was ihn schuldig werden lässt, und dann zum Propheten kommt, dem will ich der Herr antworten, wie er es verdient hat mit seinen vielen Götzen. Damit ich so dem Hause Israel ans Herz greife, weil sie von mir gewichen sind mit all ihren Götzen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr, kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und wendet euer Angesicht von allen euren Gräueln, denn jedem vom Hause Israel oder von den Fremdlingen in Israel, der von mir weicht und mit seinem Herzen an seinen Götzen hängt und mit Freuden vor Augen hat, was ihn schuldig werden lässt, der dann zum Propheten kommt und durch ihn mich zu befragen, dem will ich der Herr selbst antworten. Ich will mein Angesicht gegen ihn richten und ihn zum Zeichen und Sprichwort machen und will ihn aus meinem Volk ausrotten. So sollt ihr erfahren, dass ich der Herr bin. Wenn aber ein Prophet sich betören lässt, etwas zu verkünden, so habe ich, der Herr, diesen Propheten betört und will meine Hand gegen ihn ausstrecken und ihn aus meinem Volk ausrotten. So sollen sie beide ihre Schuld tragen, wie die Schuld des Befragenden, so soll auch die Schuld des Propheten sein, damit das Haus Israel nicht mehr von mir abirrt und sich nicht mehr unrein macht durch alle seine Übertretungen, sondern sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, spricht Gott der Herr. Die Bibel wird immer ganz schnell interessant, wenn ich einmal zuerst weiß, worüber handelt das und spricht das jetzt. Wo geht das heute in unser Leben hinein? Das wissen Sie, da hört man gern zu, so aus dem Hauskreis, ich muss wissen, um was geht's. Ich würde jetzt, wenn ich ein Thema drüber schreiben müsste, würde ich sagen, vom Diskutieren. Diskutieren tun wir alle gern. Und diskutieren tut man leidenschaftlich gern über Glaubensfragen. Kennen Sie im Freundeskreis und der Bekannte, aber viele, die kann man nächtelang diskutieren. Und manchmal wundert man sich, warum in so vielen bohrenden Fragen eigentlich so wenig herauskommt. Wir haben das Thema auch hier in der Gemeinde schon oft behandelt, hat auch manchmal schon empörte, erregte Kritik gegeben, dass die Leute sagen, ich hätte vielleicht das Diskutieren nicht so gern und man müsste es doch mehr tun. Doch, wir wollen sehr genau hinhören, wo Menschen Fragen haben. Tun wir auch. Und wir haben ja früher sogar ganze Evangelisationsvorstöße auf dem Schillerplatz bewusst so angelegt, dass wir sagen, wir wollen anschließend mit den jungen Leuten, die weiter diskutieren. In den 70er Jahren ist etwa die große Erweckung in Adelshofen damit ausgebrochen, dass sie einfach nach der Evangelisation gesagt haben, so, jetzt setzen wir uns auf die Lehne der Kirchenbänke und diskutieren mit den jungen Leuten. Über das, was Sie gerade gehört haben. Wir müssen nur bei der Diskussion, und das betrifft alle Ihre Gespräche, aufpassen, warum wir häufig immer bloß im Kreis herum diskutieren. Das wissen Sie, wenn einmal eine Diskussion bis nachts um 12 und um 1 geht und auch bei vielen Hauskreisen, dass immer so ist, dass man immer wieder ins Gleiche reinkommt. Und dann werden Fragen gestellt, die man auch überhaupt nicht beantworten kann. Es gibt ja viele Dinge, die wir auch nicht beantworten können. Und deshalb wollen wir heute drüber reden. Mein erster Punkt ist eigentlich schön, dass die Ältesten endlich Interesse haben am Wort des Propheten, am Wort Gottes. Und sie kommen und sagen, Prophet, wir wollen mal mit dir reden. Hast du ein bisschen Zeit? Dann sprechen wir gerne über deine Botschaft. Und man müsste sich eigentlich freuen und sagen, endlich bricht das Eis, endlich ist Interesse da, endlich kommen sie. Und jetzt ist interessant, dass ja immer wieder in der Bibel solche Sachen drinstehen, die einen schockieren. Das gehört mit zum Bibellesen. Den Punkt müssen Sie immer finden, der uns gegen den Strich geht, wo man sich entsetzt, wo man auch sagt, das ist doch unfair. Dass Gott sagt, nein, ich lasse mich von diesen Typen nicht befragen. Wir alle sind doch so nett, wir freuen uns, wir gehen auf Menschen zu, wir sagen, endlich ist das Eis gebrochen, endlich interessieren die sich. Und Gott sagt, nein, ich will mich von diesen Menschen nicht befragen lassen. Ich habe diesen Abschnitt einmal als Schüler in einer Bibelarbeit gehört und er geht mir seitdem nach und er bewegt mich ganz tief. Ich habe, glaube ich, noch nie hier eine Bibelstunde drüber gehalten. Es ist höchste Zeit, dass wir einmal dieses Wort Hesekiels auslegen. Weil das überhaupt nicht schwierig ist, sondern so glasklar, Gott weist diese Frage zurück. Er will sie nicht haben und er nimmt sie an. Jetzt müssen wir mal als zweitens der Frage nachgehen, warum, was ist der Grund, was wirft Gott ihnen vor? Gott sagt, ihr stellt religiöse Fragen, ohne Zweifel, sie wollen sich gern über Gott unterhalten. Und sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass Gott zuerst eine Frage an sie hat. Und sie fragt nach ihren Gräueln. Das Gräuel ist ja ein ganz hartes Wort, nach ihrem Götzendienst. Gott nimmt ihnen das gar nicht ab, dass sie Gott ehren. Stimmt ja gar nicht. Und jetzt geht es auf einmal um die Heuchelei. Und das ist so toll, dass die Bibel doch das bekämpft, was ja auch jeder immer wieder sieht und sagt, da stimmt doch so oft was nicht in den Kirchen und bei den Christen und bei den Frommen. Genau das nimmt Gott unter die Lupe und sagt, Man kann nicht über Gott palavern und ihm gleichzeitig im täglichen Leben den Gehorsam verweigern. Und Götzendienst heißt doch einfach, dass man Gott nicht über alles liebt und ihm vertraut, sondern Götzendienst heißt, dass man andere Götzen hat, dass man unter der Decke sündigt, dass man Gott ungehorsam ist, dass man sein Wort mit Füßen tritt. Euer Herz hängt an den Götzen. Ihr liebt sie, ihr wollt sie ja bloß haben. Diese Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen. Und Gott zeigt das dem Propheten. Er hat selber gar nicht gemerkt. Es ist natürlich schwierig. Wissen Sie, es kann so aussehen, wie wenn man jetzt einen erschüttern will. Ich hoffe, dass Gott sie auch so leitet wie den Propheten. Dass man immer bittet, Herr, zeige mir, wie muss ich mit einem Menschen reden. Der eine braucht bloß Ermutigung, aber der andere braucht vielleicht auch einmal einen Hinweis, wo man sagt, versöhn dich zuerst mit deiner Mutter oder bring dein Leben in Ordnung, dann diskutieren wir. Mir hat das immer sehr beeindruckt, wenn Sie Jesus und so Schicksal kennen von Wilhelm Busch, wie er das auch in seinen Evangelisationen so ganz ruhig sagen konnte, wie viele Menschen oft zu ihm kommen, erzählt da von jungen Leuten im Krankenhaus, die ihm so aufs Glatteis führen wollten mit der Frage, kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr tragen kann? Nicht? Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht mehr tragen kann? Also wenn Gott ihn nicht schaffen kann, ist er nicht allmächtig, und wenn er ihn nicht mehr tragen kann, ist er auch nicht allmächtig. So oder so, Blödsinn, ne? Kommt nichts mehr raus. Und der sagte, ich sah einen jungen Menschen gegenüber, und die wollten da, also typisch gedacht, den führen wir aufs Glatteis. Und dann hat er gesagt, ach wissen Sie, ich bin jetzt so alt geworden, ich lebe nicht mehr lang. Und ich habe beschlossen, in der kurzen Zeit meines Lebens, die mir bleibt, rede ich nur noch über Fragen, über die man schlaflose Nächte hat. Habt ihr Frage, über die ihr schlaflose Nächte habt? Und dann hat einer gesagt, ja, meine Freundin kriegt ein Kind, ja. Der nächste hat, ich habe keine Arbeitsstellen. Waren wir wo ganz anders? Es gibt existenzielle Fragen. Und so viel, was man im Glauben und in religiösen Fragen diskutiert, ist eigentlich bloß oben weg was. Das ist nicht echt, das geht nicht hinunter. Passen Sie doch auf, also ich würde mir mal gern über Kirche und über Religion unterhalten und über der Papst, warum der so einen schönen Mercedes fährt und warum die Kirche überhaupt Kirchensteuer hat und so. Ich sage immer, ich mache es in meinen Gesprächen immer so, dass über die Punkte können wir uns alle einigen. Da will ich gar nichts verteidigen, dass die Kirche alle Fehler macht. Also über die gehen wir gar nicht. Wir müssen doch an den Punkt kommen, wo wir wirklich dort sind, wo Gott mit uns redet. Und da wollen wir immer auch das Gespür haben. Jetzt müssen Sie das rausfinden. Wie macht man das geschickt? Ist es ein Frager, der bloß seine bohrenden Fragen stellt, oder fragt er wirklich echt? Es gibt ja viele Fragen, wo einer echt fragt. Ich habe oft den Eindruck, dass die häufig diskutierten Fragen, aber junge Menschen etwa über die Fragen der Natur, Wissenschaft und der Schöpfung. Ich habe mir oft die Mühe gemacht und habe es mit ihnen durchdiskutiert, und der biblische Bericht angeguckt, und gesagt, ist doch gar kein Widerspruch zur Naturwissenschaft. Genau angucken, kann man ganz einfach drüber reden. Aber da merkt man, kaum hat man diese Frage beantwortet, kommen sie mit der nächsten Frage, wo nahm keinen sein Weib her und so. Man kann ewig im Kreis diskutieren und kommt nie auf den Punkt. Und es gibt auch in Glaubensfragen, auch bei theologischen Fragen, unendlich viel, und man ist nie an dem Punkt, wo man mit dem Herzen an den Götzen hängt. Und Sie müssen immer wissen, dass unser Nein zu Gott nie Verstandesgründe hat, sondern zuerst die Sünde. Wir sind deshalb gegen Gott, nicht weil wir überzeugt werden, es gäbe Gott nicht, sondern weil wir von einer gewissen Sünde nicht lassen wollen. Und wir wissen genau, dass sie Unrecht ist. Und nachträglich versuchen wir, unsere Stellung, die wir schon lange gegen Gott bezogen haben, verstandesmäßig abzusichern. Und nehmen alles in uns auf und sagen, der Spiegel hat so was Gutes gegen den Glauben geschrieben, und von meinem Freund habe ich nur was Gutes. Und das gibt unser Gedankenbild. Hier redet er sogar von den Frommen, die sich gegen die Aktualität des Gotteswortes reden. Und Gott bewahre uns davor, dass wir einmal die Bibel anders lesen, als so, dass sie uns jedes Mal unter die Haut fährt. Dass es uns im Herzen brennt, das ist so wichtig, dass das Bibelwort ganz aktuell bei uns was aufbohrt. Man erkennt das, ob man sein Herz beim Wort Gottes hat, das von Herzen das Wort Gottes liebt, oder ob unser Herz heimlich ist. Darf ich nochmal sagen, wenn in Ihrem Leben Dinge sind, die Sie nicht einmal vor Ihren Freunden bekennen können, weil Sie sich schämen, aber Sie sie heimlich tun. Das sind ganz gefährliche Dinge, weil die sich unter der Decke weiterentwickeln. Und Sie wissen auch, können Sie auch beobachten, bei vielen Menschen ist es so, dass es einen nach einiger Zeit auch zerreißt. Man kann nicht fromm leben, außen unter der Decke dann wieder ganz anders sein. Das Herz woanders haben und mit Freuden etwas vor Augen hat, was einen schuldig werden lässt. Und da macht Gott nicht mit. Sollte ich mich wirklich von Ihnen befragen lassen? Jetzt gucken Sie mal noch den Vers 10 an. Da steht sogar drin, so sollen Sie beide Ihre Schuld tragen. Wie die Schuld des Befragenden soll auch die Schuld des Propheten sein. Das hat mich als junger Mensch, ich glaube, ich war damals 14 Jahre alt, ganz ungeheuer getroffen, dass auch der, der sich von dem Fragenden aufs Eis führen lässt und mit ihm ewig weiter diskutiert, vor Gott genauso mitschuldig ist. Weil Gott das nicht will, das ewige Palavern um nichts. Und dem anderen noch immer noch das zu lassen, ja, wir sind ja noch in irgendeinem frommen Club und diskutieren über religiöse Themen. Gott will das Recht und Gott will die Wahrheit. Und das sind manchmal Dinge, die in unserer Kirche heute ganz vergessen sind oder ganz irgendwo an den Rand gedrückt sind, dass es bei Gott nicht bloß darum geht, dass man irgendwo auf einer Großveranstaltung eines Kirchentags über Gott und die Politik und das Christentum diskutiert, sondern ob man noch den Weg des Glaubens gehorsam geht. Den geht's. Es ist ein Weg, den man gehen muss in der kurzen Zeit unseres Lebens, wo man entschieden und entschlossen das Heil ergreifen muss. Und da kann man nicht dauernd drum rumreden. Da geht's nicht, dass man warten kann. So sollen sie beide ihre Schuld tragen. Vers 9. Wenn aber ein Prophet sich betören lässt, etwas zu verkünden, ich habe doch eine Antwort. So habe ich, der Herr, diesen Propheten betört und will meine Hand gegen ihn ausstrecken und will ihn aus meinem Volk Israel ausrotten. Man muss leider auch heute in einer diskutierwütigen Zeit irgendwo mal sagen, Freunde, jetzt geht's ums konkrete Gehorchen. Jetzt wollen wir aufhören. Das nochmal zur Klärung. Es gibt viele, viele Fragen, die kein Mensch beantworten kann. Nur, dass sich das nicht überrascht. Ich nehme ja immer von den Fragen, die man nicht beantworten kann, zum Beispiel nur die Frage, warum bin ich im Jahr 1938 geboren und nicht im Jahr 1912 oder 1844, weiß ich auch nicht. Warum bin ich in Deutschland geboren, nicht in den USA oder in Südafrika? Es sind ja viele Fragen, die ich nie beantworten kann. Man kann überhaupt viel grübeln. Wenn Sie nur drüber nachdenken, hört die Ewigkeit mal auf oder hört sie überhaupt nie auf? Das sind beides zwei unheimliche Gedanken. Der Menschenverstand kann überhaupt ganz wenig begreifen. Wer diskutierwütig ist und gerne Fragen stellt, der kann wahnsinnig viel Fragen stellen. Was war am Anfang? Das heißt, am Anfang war die Erde wüst und leer, aber es war, bevor die Erde wüst und leer war. Und was ist Gott und wo ist Gott? Es gibt ja alles, die kann ich nie beantworten. Es gibt unzählige Dinge, wenn man grübeln will, kann man grüben. Aber Gott hat uns gesagt, da sind wir beim Dritten, was recht ist und was der Herr von dir fordert. Er hat mir nicht alle Geheimnisse der Welt erläutert und noch nie hat ein Menschenverstand Gott fassen können. Aber er hat mir gesagt, was ich heute tun muss. Und heute an diesem Tag gab es viel, wo ich mich versündigt habe. Und da fragt mich Gott nur nach diesem. Und deshalb ist es eben doch eine Flucht. Und Sie wissen, wie viele Gemeinden, Jugendkreise, Hauskreise, alle an dieser Diskutierwut lahmgelegt wurden und haben alle das verloren. Sie konnten keine Weisung mehr geben, wie Leute, die im Glauben lahm geworden sind durch dieses ewige Grübeln. Und dabei war es völlig klar, schlicht und einfach den Weg, wo sie im Segen Gottes gehen können. Also wir hatten vorher noch gesagt, der Prophet ist mitschuldig, der sich betören lässt und Gott wird ihn ausrotten. Das war noch wichtig, jetzt kommen wir zum dritten. Das Evangelium ist nicht etwas, was unverbindlich ist. Ist nicht bloß eine Theorie, über die man etwas machen kann. Ist ja interessant, dass es dann Theologen gibt, die meinen, das sei aber bloß so ein Evangelium, das sei so vielleicht eine Meinung vom Matthäus gewesen oder vom Johannes vielleicht. Nein, im Evangelium sagt uns Gott seinen heiligen Willen. Ich bin überzeugt, nicht ein Buchstaben des Gotteswillens ist nicht aktuell für uns heute. Und Sie brauchen nichts abbrechen, ob das die Heiligung des Feiertags ist, ob das die Würde des Nächsten ist, die Gott schützt, ob das die Heiligkeit der Ehe ist. Nichts. Sie werden nie glücklich werden, auch nur mit einer Sünde, auch nicht mit einem unrechten Buden im Haus. Und wenn Sie sagen, niemand hat es gemacht, Sie werden nicht glücklich damit, weil Gottes Ja eindeutig ist. Und man kann in dem Wort Gottes überhaupt nichts biegen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Wo steht das? Micha 6. Schlagen wir es nochmal auf, das ist noch schön. Micha, der kommt weiter hinten. Amos, Micha 6, Vers 8. Wunder, ihr habt es gelernt. Sprechen wir es doch mal miteinander, den 8. Vers. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein von deinem Gott. Und es war nämlich Vers 6, wo die Brandopfer gebracht haben. Gott sagt, ihr könnt mir doch nicht Brandopfer geben. Also selbst wenn einer sagt, ich gebe jetzt eine große Stiftung für Gott, dann sagt Gott, lass mal das Geld weg. Zuerst muss dein Leben in Ordnung gebracht werden, bevor ich eine Gabe geben kann. Ich kann mich vor Gott nicht freikaufen. Es ist so eindeutig, der Gehorsam und die Gerechtigkeit. Wir schlagen nochmal was anderes auf, 5. Mose 30. Da geht es um die Gesetzesverkündigung. Die Israeliten sind ja ins gelobte Land eingezogen. Und da hat Josua das Volk noch in dem ganzen Zug, wie sie dann gekommen sind, in Sichem, zwischen dem Berg Ebal und Gerizim einziehen lassen. Es ist so schade, dass man jetzt nicht mehr durch Sichem fahren kann, weil das diese unruhige Westbank ist, die palästinensisch besetzte und bewohnte Westbank. Es sind jetzt zwei kahle Hügel. Und da stand auf dem einen Berg ein Sprecher und hat den Segen heruntergerufen, auf der anderen Seite den Fluch. Und das muss man mal im 5. Buch Mose lesen. Das ist packend. Ich habe zusammen mit meiner Frau ein Büchlein gemacht, das jetzt im März rauskommt. Das ist ziemlich dick geworden, über 400 Seiten. Ein Reiseführer Israel, ein biblischer Reiseführer. Wo wir nochmal die ganzen Dinge zusammengestellt haben. Und es hat mir richtig Freude gemacht, das nochmal so zu erzählen für den schnellreisenden Touristen, dass er da sitzt er im Bus und hobbelt da entlang. Und dann, dass er nochmal das richtig plastisch vor Augen sieht, wie die das runtergerufen haben. Und die haben das so gesagt, wir haben es neulich, glaube ich, mal schon erwähnt, wenn du Gott gehorchst, dann wird der Backtrog, dann wird der Teig im Backtrog richtig aufgehen. Wenn du aber Gott nicht traust, dann wird dein Dachfirst verschimmeln und eine Ziegel runterpurzeln. Das ist ganz plastisch beschrieben, du hast keinen Segen Gottes drin. Und es geht darum, dass du es tust. Und das geht über ganze Kapitel hinweg, kommt immer wieder, dann wird dein Ertrag sein, dann wird kein Unkraut auf deinem Acker wachsen, dann wirst du sehen, wie das Erfolg hat, dann wird der Herr bei dir sein und wird dir Geleit geben, dich schützen, dann wird dein Korb wird Früchte haben, dein Schoß wird voll sein, dann wird der Regen auf dein Land fallen. Also es hängt am Gehorsam und da wird der Segen beschrieben. Das ist im 5. Buch Mose ganz toll. Es geht das ganze Buch Mose eigentlich immer nur darum, wie das in den Gehorsam einmündet. Und das sind dann solche Worte, Vers 15, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute oder den Tod und das Böse. Und da gibt's nichts dazwischen. Und das muss man wissen, das muss auch ein Mensch am Ende des 20. Jahrhunderts wissen. Es gibt nicht ein modernes Christentum. Sondern es gibt einen Weg, wo man mit Gott lebt und ihm folgt, oder einen Weg, wo man sagt, ich traue Gott nicht und ich will meine eigene Lebenserfüllung suchen. dieses Wort, wähl doch das Leben, das ich dir anbiete. Und übrigens, wer den Geboten folgt, der verliert doch nichts Leben. Das ist ja die dümmste Einflüsterung des Teufels, dass er uns einredet, wenn wir den Geboten gehorsam werden, dann würde unserem Leben was weggehen. Wird einer sagen, na gut, wenn ich da warten soll bis zur Ehe oder wenn ich da in der Ehe treu bleiben soll, dann geht mir die ganze Freude weg. Ich weiß doch selbst, wie unter Theologen das zu unserer Zeit schon im Studium gesprochen wurde. Ich weiß doch, welche Einflüsterungen ein. Und du lebst im Geschäftsleben so und du tust dann nicht irgendwo auch mit Schmieren oder sonst wo. Meinen Sie, ein Stückchen geht weg. Und da wollte ich den fragen, der mit Gott gelebt hat, und gesagt, im Gegenteil. Und wie brennt uns im Gewissen die kleinste Sünde, wenn uns Gott plötzlich heimleuchtet. Und dann wird es uns so schwer, dass wir gar nicht mehr drüber reden können, dass wir nachts aufwachen, dass unser Schweiß kommt, weil es uns leid tut, wo wir Unrecht in unserem Leben gehandelt haben. Und wenn es nur eine Unwahrheit war, die uns plötzlich im Gewissen brennt, weil es der Tod ist, der Verderben bringt und der wie ein Gift immer weiterzieht und unser Leben zerstört. Und darum ist es so, dass man nicht über Fragen den Gehorsam verweigern darf. Und das ist so wichtig, weil es ums Tun geht. Und das Leben und den Tod. Um die Wahl, dass wir das Richtige wählen. Jetzt noch ein letztes, das ich noch anschließen will. Es gibt im Neuen Testament auch einige Geschichten, die von Fragen handeln. Von Diskutieren und von Fragen. Und das gibt uns jetzt das richtige Bild, dass wir es auch richtig einordnen können. Und so, es ist immer gut, wenn Sie in solchen Fragen, um auch nicht einseitig zu werden oder radikal sein, als wie war es denn im Ernst? Wie hat denn Jesus so die Sachen gelöst? Aha, da kam ja ein Nikodemus, es war auch ein Ältester bei der Nacht, und hat mit Jesus diskutieren wollen. Und sagte, Rabbi, da hat er immerhin ganz große Meinung gehabt, dass Jesus ein Schriftlehrer wäre, von Gott gesandt. Wir wissen, dass du große Dinge tust, aber jetzt wollen wir mal wissen. Und interessant, mit welch einer Deutlichkeit Jesus den Nikodemus zuerst gesagt hat, du musst zuerst von Neuem geboren werden. Es geht immer um ihn. Unsere Väter haben einen Spruch gesagt, was nicht per du geht, das geht per du. Das haut ab, das verflüchtigt sich. Es muss auf die Person zugezielt. Was nicht per du geht, das geht per du. Und das ist gut. Wir wollen immer so reden, das wissen Sie ja vom Bibelwort, dass es uns irgendwo persönlich angeht. Es hat keinen Wert, wenn es uns was aufwühlt. Es muss uns irgendwo bei uns zeigen, wo wir Fehler haben. Und da geht es um Buße. Dass ich umkehre, dass ich eine neue Kursbestimmung habe. Das Wort Gottes hat doch dann nur einen Sinn, wenn ich sage, halt mal, das war gestern nicht recht. Und das muss man heute beim Bibellesen aufhören, da muss ich was in Ordnung bringen. Und da ist in meinem Leben was falsch. Erst dann hat es einen Wert, wenn es uns zur Buße führt. Jedes Wort von Gott eingehen ist nützlich zur Besserung von uns. Dann haben wir ein anderes Beispiel einer Diskussion bei Jesus. Wie? Dort, genauso wie es Jesus abblitzen ist, dann bei der Samariterin am Brunnen, die auch mit ihm diskutieren will, Herr, ist eigentlich recht, ob man auf dem Garizim betet? Das ist ja wieder an der Stelle in Sichem, wo das verkündet wurde. Es gehört jetzt wieder an die Stelle hin, wo Ebal und Garizim waren. Und die Frau da unten am Brunnen von Sichach, schade, dass man nicht hin kann, da steht ja auch noch der Brunnen von Sichach, Und will mit Jesus über alles diskutieren. Und da sagt Jesus, 5 Männer hast du gehabt. Ganz seltsorglich, ganz nicht vorwurfsvoll, sondern bloß, da liegt doch deine Not. Und du wirst von all den Männern nur wie ein Stück behandelt. Und dann lassen sie dich liegen. Und du bist im Grunde ein einsamer Mensch, der nach Lebenserfüllung hungert. Ich kann dir Wasser geben. Und dann will sie übers Wasser reden, sagt, hast du einen Brunnen, bist du Wasserbauer? Und sagt, nee, mein, ist ganz anders. Und dann will sie über religiöse Fragen diskutieren. Muss man eigentlich in Jerusalem oder auf dem Garizim anbeten? Was ist der richtige Anbetungsort? Und dann sagt Jesus im Geist und in der Wahrheit. Ist gar nicht wichtig wo, aber in der Wahrheit. Und die Frau ist losgerannt und hat gesagt, der hat mir genau gesagt, wer ich bin. Und wenn Sie einen Wahrheitsbeweis des Wortes Gottes haben wollen, dann haben Sie ihn nur dort, dass er ihnen im Gewissen zeigt, wer sie sind. So hat mir es noch niemand gesagt, wie die Frau. Die sagt, er hat mir es genau auf den Kopf zugesagt, wer ich bin. Alle anderen Gottesbeweise schlagen nicht. kann Gott nicht angucken wie im Schaufenster oder wie im Lehrbuch der Mathematik oder im Biologiebuch, sondern man kann es nur so über seinem eigenen Leben erkennen. Das ist die Wahrheit Gottes, das mich trifft. Ein Beispiel, wie wir reden sollten, und jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Ratschläge geben für Ihr eigenes Leben. Sie können Gespräche mit anderen nur richtig führen, wenn Sie selber ganz im Gehorsam sind. Nichts ist so schlimm, als wenn man selbst anderen predigt und doch selber verwerflich wird. Das ist ganz gefährlich. Man kann ja über manches sich heute eifern und sagen, die moderne Jugend und selber. Das macht uns auch barmherzig. Und es ist auch gut, wenn Sie sagen können, ich habe in meinem Leben auch hier ganz schreckliche Erfahrungen hinter mir. Warum denn nicht? War so schön, ich habe in Miami noch verschiedene Missionen noch besuchen müssen, und da war eine lateinamerikanische Mission, heißt die, und da war ein Paul Landry, der war in Peru und hat so ein schönes Erlebnis gehabt, das ist so ein schönes Beispiel. Er steht an der Bushaltestelle in Lima, und da sind Frauen, und die warten auf der Bus, und da hat er gedacht, jetzt spreche ich sie mal an, und dann gibt man sich so einen Schubser und sagt, ich frage die einfach mal, ob sie Christen sind. Das ist der beste Einstieg. Übrigens, das ist gar nicht schlecht, im Eisenbahnabteil oder was. Machen Sie ruhig mal. Ruhig, direkt. Und fragt ihn, sagt sie Christen, dann sagt die eine, ja, ich bin Christ, aber dann sagt er, ja, wie ist das bei Ihnen zugegangen? Sagt sie, das ist 3 Monate her. Ich wollte immer in eine Kirche gehen, aber das Singen hat mich so angezogen, aber ich war Prostituierte und ich konnte nicht hingehen. Ich habe gewusst, das geht nicht. Interessant, die Leute wissen viel besser als manche Fromme, was nicht geht. Haben sie Gefühl, wie das eine andere Welt ist. Und dann traf sie eine andere und sagte, das ist gerade die Frau, die neben mir steht, an der Bushaltestelle. Und die hat gesagt, ich war doch wie du, aber Jesus hat mein Leben vollständig gereinigt. Komm mit, er macht dein Leben neu. Und dann fragt er die Frau daneben, sagt, ja, wie lange sind Sie denn Christen? Und dann sagt sie, 9 Monate. Interessant, wie das so in der dritten Welt in einer ganzen schnellen Geschwindigkeit läuft und geht, wie einer dem anderen, und dann schon gleich wieder das Zeugnis weitergibt. Das ist so wunderbar. Wenn man sagen kann, ich habe es doch selber erfahren, dass Jesus vollständig neu macht und das alles wegnimmt, was einen belastet und was das Leben zerstört. Und so wollen wir dann reden, indem wir selber von uns sagen können, das haben wir durchlebt. Nicht, dass wir anderen etwas sagen, was wir selber nicht halten. Da sind übrigens die anderen auch sehr, glücklicherweise, sehr gut im Sehen, dass da was falsch ist. Und nichts ist so schlecht zu verdenken wie die Heuchelei. Das merkt man, das ist nicht echt, das kommt nicht von innen heraus. Dass wir selbst gehorsam sind. Zweitens, dass wir uns führen lassen. Das war bei dem Hesekiel interessant, dass Gott es ihm gesagt hat. Da kamen die und da hat er gebetet. Herr, was soll ich sagen? Das können Sie es auch machen für Gespräche. Herr, was ist jetzt richtig? Gib mir das richtige Wort. Da geschah das Herrn Wort zu ihm. Sag so. Herr, du bist einer, der durchsieht bis ins innerste Herz. Und dann prüfen Sie immer, dass es um das Gewissen geht. Um das Gewissen. Wir sind heute auch in einer ganz dummen Zeit, wo etwa unser Gefühl so angesprochen wird. Wir haben alle Gefühle, ich habe auch Gefühl. Bloß, das ist nicht der Glaube. Der Glaube ist zuerst im Gewissen. Und wo die Verkündigung zuerst zuschlägt, ist nicht im Gefühl und nicht im Verstand. Auch das wird immer unterschätzt. Sie können noch so viel im Verstand begreifen, der Glaube wurzelt im Gewissen. Kennen ja den Satz von Paulus, 2. Korinther 4, Vers 1. Wir beweisen uns wohl an aller Menschen Gewissen vor Gott. Das Evangelium ist eine Frage, die am Gewissen geprüft, nicht im Verstand. Der Verstand, den kann man hin und her schieben. Der Verstand, Luther hat ja gemeint, das sei eine Hure, der kann mit jedem. Sie können alles mit dem Verstand abdecken, jede Position, sonst gäbe es nicht so viele Lehren, Meinungen und Ideen und Ideologien. Aber im Gewissen, das vom Wort Gottes getroffen ist, nicht im allgemeinen Gewissen, das ist immer blöd, das Gewissen kann auch jede Form annehmen. Im Gewissen, das vom Wort Gottes getroffen ist, das überwältigt, und das haben Sie auch schon erfahren. Wo Sie gar nichts denken und dann kommt das Wort Gottes und wühlt Sie auf, da merken Sie, wo es anfängt mit dem Glauben. Das können Sie nur betören oder zugreifen. Da wollen wir hinhören. Und wo einer Fragen bringt aus dem Gewissen heraus, da wollen wir ganz geduldig sein. Etwa bei der Pfingstpredigt, was sollen wir tun? Fragen die Leute verzweifelt, erschrocken. Apostelgeschichte 2. Und Petrus sagt, lasst euch taufen auf den Namen des Herrn. Wo das Gewissen angesprochen ist, da. Und dann ist interessant, wenn man mit seinem Gewissen unter dem Wort Gottes Frieden macht, dann kommt das Gefühl nach, der Verstand, Unterwille. Das sind aber erst Folgeereignisse. In dem Büchlein mit den geistlichen Grundgesetzen ist das immer so schön abgebildet. Vorne fährt der Glaube voraus mit der Lokomotive und hinten sind die Wagen angehängt. Das sind die Gefühl, folgt nach, gehört auch dazu. Gefühl, Verstand gehört auch dazu. Zum Bibellesen braucht man nicht dumm sein, darf nicht dumm sein, muss man auch Verstand haben. Aber er gehört dahinter, hinter den Glauben, er muss dem Glauben unterordnen. Und der Wille auch. Der muss in den Gehorsam des Glaubens hinein. So, jetzt singen wir noch ein Lied.